Hallo und willkommen im Podcast der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen. Hier ist die Transformation im Dialog. Wir unterhalten uns mit ExpertInnen rund um das Thema Nachhaltigkeit und Transformationsprozesse. Schön, dass Sie hier sind und jetzt hören wir mal, was wirkt. Schön, dass Sie zur ersten Podcast-Folge eingeschaltet haben. In diesem Podcast schauen wir ganz explizit in das deutsche Hochschulsystem hinein. Und heute werden wir einmal das Forschungsprojekt HochN anschauen. Mein Name ist Julia Twachtmann. Ich bin Netzwerkmanagerin bei der DG HochN im Forschungsprojekt Transform. Und ich bin noch relativ neu im deutschen Hochschulsystem. Einigen von Ihnen wird es auch so gehen. Einige von Ihnen werden lange dabei sein. Aber wir werden ein paar Rückblicke in die deutsche Hochschullandschaft miteinander erleben, um daraus für die Zukunft zu lernen. Heute zu Gast ist Bohr Giesenbauer. Er ist Geschäftsführer der DG HochN. Er hat auch damals schon im Projekt HochN mitgewirkt und er hat seine Promotion im Bereich des Hochschulsystems geschrieben. Ohne weiter viel Worte zu verlieren, würde ich direkt einmal das Wort an dich übergeben, Bohr. Wer bist du denn und was möchtest du über dich teilen?
Ja, hallo Julia. Ich bin also Bohr Giesenbauer. Ich bin an der Universität Bremen vor allen Dingen angestellt, aber du hast es ja auch schon erwähnt. Ich habe die DG HochN mit aufgebaut und auch vorher beim Projekt HochN. Zum Hintergrund, ich bin jetzt seit ungefähr 7 Jahren mit dem Kontext Nachhaltigkeit an Hochschulen unterwegs, vor allen Dingen bei HochN und der DG HochN, aber auch drumherum in anderen Projekten, zum Teil auch international. Vorher mich durchaus auch mit Nachhaltigkeit beschäftigt habe, aber eher mit sozialer Nachhaltigkeit. Also ich habe einen Hintergrund in Psychologie und Wirtschaftspsychologie, habe auch in dem Bereich eine Zeit lang gearbeitet, auch geforscht. Und seit 2017 bin ich jetzt also vor allen Dingen inhaltlich damit beschäftigt, wie sich Hochschulen für dieses Thema öffnen können, wie sie Hochschulen sich weiterentwickeln können, wie dieser Weg vielleicht auch aussieht und wie man dann die Leute, die sich für diese Themen einsetzen, deutschlandweit, wie man die miteinander vernetzen und stärken kann, sodass insgesamt wir hoffen, damit so ein bisschen den Boden zu bereiten, um dann zu schauen, was, also so ein bisschen offen. Wir wissen gar nicht, was daraus entstehen kann, aber wenn man es nicht macht, dann passiert eben auch nicht so viel vielleicht. Und wir wollen dazu beitragen, dass sich die Hochschullandschaft weiterentwickelt und Nachhaltigkeit besser integrieren kann.
Auf dem Weg dahin, wo würdest du sagen, setzt du deinen Fokus zurzeit?
Im Moment steht für mich innerlich vor allen Dingen der Fokus darauf, die DG HochN aufzubauen und dass die als Netzwerk, als Verein und auch als Partnerorganisation in Drittmittelprojekten gut aufgestellt ist. Und dass wir vor allen Dingen versuchen, bestimmte Lücken zu schließen, die im Hochschulsystem oder so die Förderung häufig abläuft, dass die gefüllt werden können, geschlossen werden können, darüber Brücken gebaut werden können, wie auch immer, welche Metapher man da jetzt bevorzugt. Also so in aller Kürze ist eben Wissenschaft oder überhaupt, wie unsere Gesellschaft funktioniert, häufig sehr kleinteilig. Aber bei Nachhaltigkeit geht es ganz häufig darum, diese Arbeitsteilung ein Stück weit zu überwinden oder noch Modus dazuzusetzen und so die Zwischenräume zu füllen, die Menschen miteinander in Austausch zu bringen, Wissen über die Organisationsgrenzen hinweg zu verbreiten. Da haben wir eine gewisse Expertise bei uns im Verein und deswegen sind wir jetzt auch in einigen Drittmittelprojekten beteiligt, weil mit diesem Auftrag letztlich zu vernetzen, zu verteilen, Menschen in Austausch zu bringen.
Jetzt haben wir schon mehrfach über die DG HochN gesprochen oder die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen. Magst du uns ganz kurz ein paar Worte zur DG HochN erzählen? Wie kann ich die DG HochN einordnen?
Also die DG HochN ist ein Verein, der entstanden ist aus einem Drittmittelprojekt, HochN. Das HochN steht immer für Nachhaltigkeit an Hochschulen. Und es gab dieses vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierte Projekt über etwa 5 Jahre. Und in diesem Projekt haben wir ein Netzwerk aufgebaut und gleichzeitig auch Leitfäden in einem Wiki veröffentlicht. Und das Grundanliegen, so einen Verein zu gründen, war vor allen Dingen eine Art von Verstetigung zu ermöglichen, dass also das, was im Projekt entstanden ist, sowohl an Produkten als auch in Sachen Netzwerk, dass wir das irgendwie am Leben halten können und auch weiter pflegen können. Und was wir als Verein jetzt machen, ist, dass wir als in der Grundlogik eben nicht mehr in der Forschung verankert sind, sondern dass wir vor allen Dingen den Fokus auf das Netzwerk legen und den Austausch und dass wir da Stimme sein wollen für das Thema Nachhaltigkeit an Hochschulen. Und wir versuchen dann eine gewisse Kontinuität für dieses Thema zu schaffen. Dafür haben wir vor allen Dingen zwei Arten, wie wir das machen. Wir haben das Wiki, das habe ich schon erwähnt. Das ist noch aus dem Projekt Hoch N entstanden. Da haben wir zuerst die Leitfäden aus dem Projekt hinterlegt. Und das soll aber auch was sein, was sich immer weiterentwickelt und wo wir Wissen rund um Nachhaltigkeit an Hochschulen immer mal wieder ablegen. Das heißt, die Vision ist, dass das so ein zentrales Verzeichnis werden kann. Wenn Menschen irgendwas zu Nachhaltigkeit an Hochschulen machen oder wissen wollen, dass sie da gucken können, Einstieg finden in das Thema, weiterführende Links oder dass sie vielleicht auch einfach nur die richtigen Begriffe kennenlernen, um selber weiter recherchieren zu können. So, das ist also erstmal so eine Art Wissensmanagement-Plattform. Das andere, was aber eigentlich so der Kern unserer Arbeit ist im Alltäglichen, ist, dass wir ganz viele Online-Vernetzungsveranstaltungen machen. Und Vernetzungsveranstaltungen trifft es vielleicht noch nicht mal so ganz. Also wir nennen das Hub. Das sind Veranstaltungen, wo wir inhaltliche Impulse geben durch kurze Vorträge, aber immer das Anliegen haben, dass auch was Neues entsteht, was in alle Richtungen fließen kann. Also dass nicht nur Wissen entsteht, sondern auch das Potenzial zumindest da ist, dass ko-kreativ was Neues entstehen kann. Und mindestens neue Kontakte zustande kommen. So.
Vielen Dank. Ich glaube, das gibt uns einen Einblick in die vielfältige Arbeit von DG Hoch N. Ich glaube, das bildet auch schon ganz gut ab, wie unglaublich facettenreich das Arbeiten im Hochschulsystem ist und wie viele verschiedene Bereiche und Komponenten das Ganze bedient. Genau, wir haben ein Bild der DG Hoch N bekommen. Wir haben auch gehört, dass die DG Hoch N aus dem Projekt Hoch N erwachsen ist. Ich würde an der Stelle gerne noch einmal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen und vor der DG Hoch N anfangen und dich noch einmal fragen, was war denn eigentlich deine Verbindung zu Hoch N?
Also Hoch N ist erstmal ein recht großer Forschungsverbund gewesen, BMBF finanziert, da waren 11 Hochschulen vertreten. Es gab da noch eine Sonderförderung quasi für Eberswalde, für die Hochschule für nachhaltige Entwicklung mit, ich glaube, Landesmitteln aus Brandenburg. Es waren aber vor allen Dingen Universitäten und zwei Hochschulen, die da sich zusammengefunden haben, um im Sinne des Whole Institution Approach sich um Nachhaltigkeit zu kümmern. Dazu sage ich gleich noch was, aber meine Verbindung war, ich war vorher als ja, Wirtschaftspsychologe an der Jacobs University angestellt und habe da eher so quantitative Forschung zu Motivation und Diversity Management und solche Dinge gemacht und bin dann aber, weil ich noch schon meine Masterarbeit bei Georg Müller-Christ geschrieben habe, der bei Hoch N war und jetzt auch der Vorstandsvorsitzende der DG Hoch N ist, hatte ich da einen Kontakt und habe dann dort eben eine Stelle angefangen, die frei wurde bei Hoch N. Ich bin also nicht von Anfang an dabei gewesen, sondern ein halbes Jahr später eingestiegen am Standort Bremen. Also ich habe eine starke Verbindung zu Bremen und die DG Hoch N hat ja auch ihren Sitz in Bremen. Und ich bin also quasi inhaltlich fand ich das super anknüpfungsfähig an das, was mich begeistert. Praktisch war das aber sehr neu für mich. Also ich habe mich vorher eher mit der Organisationslogik von Unternehmen beschäftigt und vor allen Dingen mit sozialer Nachhaltigkeit. Und dann reinzukommen, einerseits in ein Forschungsprojekt, gleichzeitig war es aber auch ein Anwendungsprojekt, dann diese ganze Verbundlogik und Nachhaltigkeit an Hochschulen und die Eigenlogik dieser Institution, das fand ich schon nochmal herausfordernd, das mitzunehmen. Ich glaube, also dieser Podcast, den habe ich ja gar nicht erwähnt, übrigens, bei den ganzen Formaten der DG Hoch N. Das ist ja auch neu, dass wir so ein Format ausprobieren und mal gucken, wie das
Das
so weitergeht.
stimmt. Ja.
Also, das ist ja auch uns ein Anliegen, das nochmal mitzureflektieren und auch diese Grundebene. Was ist Nachhaltigkeit an Hochschulen in Verbundprojekten? Und da steckt noch so ganz viel mit drin. Und ich muss dazu sagen, vielleicht, was bei Hoch N war jetzt nicht in einem kompetitiven Verfahren, wie es jetzt und wir jetzt bei unserem Projekt Transform auch BMBF finanziert. Weil dort war es ja ein Wettbewerbsverfahren, wo sich viele beworben haben. Hoch N ist irgendwie anders zustande gekommen. Ich war ja nicht dabei, ich kann es nicht mal genau sagen, wie, aber es war quasi als Pilotprojekt. Und die Grundidee war, dass man so einen gesamtinstitutionellen Ansatz hat, also ganz viele Bereiche, Wirkungsbereiche, Handlungsfelder von Hochschulen abdeckt. Das heißt, wir hatten ein Arbeitspaket zum Betrieb, also wie kann der Hochcampusbetrieb selber nachhaltiger werden. Wir hatten was zu Transfer, also die Wirkung nach außen. Wir hatten die klassischen Felder von Lehre und Forschung. Dann noch was zu Governance, also wie sind die Strukturen eigentlich aufgestellt für Nachhaltigkeit an Hochschulen. Dann hatten wir noch das große Thema Berichterstattung. Und darüber, das waren so die inhaltlichen Handlungsfelder, 6 Stück, zu denen auch die Leitfäden übrigens entstanden sind, die im Wiki ja abgelegt sind und die es auch als PDF und vielleicht noch hier und da als Printversion gibt. Und dazu hatten wir noch eine Koordination, jetzt wenig überraschend bei so einem komplexen Projekt mit 11 Verbundpartnern und noch ein Arbeitspaket Vernetzung. So. Das macht es vielleicht schon mal deutlich. Es gab also 6 inhaltliche Arbeitspakete, ein vernetzendes, ein koordinierendes und das Ganze mit 11 verschiedenen Verbundpartnern. Das war recht komplex. Dazu noch ein Fachbeirat und ein Netzwerk, was ganz neu aufgebaut wurde.
Das klingt nach vielen
Und
Leuten.
ja, viele Leute, ich weiß gar nicht, wie viele Leute angestellt waren. Ich glaube, zu Risszeiten waren da auch auf jeden Fall, also wir waren manchmal 40 Leute bei diesen Verbundtreffen oder sogar mehr. Und das hat eine eigene Komplexität mitgebracht. Und das, was ich aber spannend fand, war auch da zu sehen, was es bedeutet, so zu kooperieren über die Grenzen hinweg. Und da habe ich persönlich auch sehr viel mitgenommen, aber auch, ich glaube, die DGUN hat da auch von profitiert oder arbeitet damit weiter aus diesen Erkenntnissen oder mit diesen Erkenntnissen.
Sehr spannend. Du hast es eben schon angesprochen. Und zwar, natürlich können wir ganz viel darüber lesen, was Hoch N war, wenn wir uns auf Websites rumtreiben oder wenn wir den Sammelband lesen, der jetzt bald erscheinen wird. Und trotzdem gibt es ja unglaublich viel Wissen, was so ein bisschen zwischen den Zeilen steht, was man erlebt hat, was man sich selber zusammenzieht an Verständnissen, an Erfahrungen. Und das ist ja auch unser Ziel, so ein bisschen hier im Podcast abzubilden, ein bisschen über das hinaus, was ich irgendwo nachlesen kann. Das heißt, da werde ich jetzt mit dir gerne ein bisschen tiefer einsteigen, tatsächlich anzuschauen, was können wir denn aus Hoch N lernen? Lass uns da einmal in die Vergangenheit blicken. Ein paar Fragen, die ich dir gleich stellen werde, da beziehen wir uns auch wieder auf das Wir oder auf das Gesamtprojekt Hoch N. Natürlich kannst du das Ganze nur aus deiner Perspektive beurteilen. Trotzdem bin ich sicher, dass wir als Zuhörende da ein paar Impulse mit rausnehmen können. Ich würde dich einfach einladen, das aus deiner Perspektive zu beantworten, auch wenn die Fragen jetzt erstmal groß erscheinen. Da starten wir direkt mit einer großen Frage. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Und zwar, was würdest du sagen, welche Bedeutung hat Hoch N für die Hochschultransformation?
Aha, ja, das ist natürlich ist eine wichtige Frage, die auch total schwer zu beantworten ist, weil Transformation ja ist was man ganz schwer beobachten kann. Das hat mich auch in meiner Promotion tatsächlich beschäftigt. Wie geht man mit sowas um, was so allgemein ist, so groß, wo man ganz schwer Kausalitäten auch erkennen kann? Und was schwer beobachtbar ist, und ich habe das ja vorhin schon angedeutet mit meinem Kommentar dazu, dass wir den Boden bereiten wollen, ohne so genau zu wissen, ob daraus was entstehen kann oder wird. Aber so mein Bild ist immer, man muss es erstmal versuchen. Man muss irgendwie, falls sich was entwickeln sollte, dann wäre es gut, wenn was vorbereitet ist. Also wenn es so Gelegenheitsfenster gibt. Und so habe ich auch Hoch N immer verstanden, dass das zwar natürlich war es ein großer Verbund, aber gemessen an der Größe des Hochschulsystems ist es ja trotzdem lächerlich, wenn da 40 Leute versuchen, irgendwie das Hochschulsystem mit allein knapp 3 Millionen Studierenden bewegen zu wollen. Und trotzdem ist das, glaube ich, ganz wichtig. Und ich habe den Eindruck, dass, also ich fand das spannend zu sehen, wie die Wahrnehmung von UN sich verändert hat, zumindest so wie ich das wiederum wahrgenommen habe, dass am Anfang hatte ich den Eindruck, wurde das eher so ein bisschen kritisch wohlwollend beäugt, was machen die da? Wissen die, was die tun? Warum haben die Förderung erhalten? So habe ich das wahrgenommen, dass das so ein bisschen beäugt wurde und dann zunehmend aber die Menschen sich dafür geöffnet haben und gesagt haben, das ist schön, das ist ein Projekt, wo viele Menschen eingebunden werden und das Ergebnisse produziert, die erstmal wichtig sind. Und dann wurde natürlich auch projektintern darum gerungen, auf welcher Flughöhe macht man das, was können wir innerhalb der begrenzten Projektlaufzeit machen. Und auch die Leute, die da drin gearbeitet haben, waren natürlich zum großen Teil auch wissenschaftliche Mitarbeitende, die neu waren im Feld und die sich auch erstmal orientieren mussten. Und ich habe jetzt nochmal so in der Rückschau das Gefühl, dass diese Leitfäden schon eine wirklich gute Substanz geschaffen haben, die vielen Leuten, naja, so eine Orientierungshilfe gegeben haben und immer noch geben. Also ich bin eigentlich überrascht davon, wie häufig ich auch noch darauf angesprochen werde. Das war für uns im Projekt, glaube ich, gar nicht immer so klar. Da haben wir natürlich eher darüber nachgedacht, wie schaffen wir das in der Projektlaufzeit, die Sachen abzubilden und dann dieses Gefühl von, okay, dann ist es auch zu Ende und wir müssen das irgendwie sichern, aber was damit passiert, war unklar. Wir führen ja bei der DGUN zum Beispiel Willkommensgespräche mit neuen institutionellen Mitgliedern und dort kommt es ganz häufig vor, dass Leute sagen, ja, ich habe Bruch-N schon verfolgt und ja, die Leitfäden kenne ich, damit arbeiten die auch. Also es scheint eine Bedeutung zu haben und in dem Sinne würde ich sagen, es hat schon Einfluss auf die Transformation, weil das auch häufig Menschen aus Leitungsebenen sind, die sagen, sie wollen sich jetzt um das Thema Nachhaltigkeit kümmern oder zum Teil müssen sie es auch, je nach Bundesland und den Vereinbarungen mit den Länderministerien. Und die müssen irgendwie in dieses Feld, was super riesig ist. Also allein, also es gibt so viele Arten, wie man sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen kann. Und da helfen diese Leitfäden, glaube ich, ungemein, um Einstieg zu finden und auch das dann für sich selber zu übersetzen, was bedeutet das für mich und für meine Institution. Und da habe ich auch zum Teil das Feedback erhalten, zum Beispiel von Menschen aus der Schweiz, die eher bewundernd darauf geschaut haben.
Oh,
Das
spannend.
hat mich besonders gefreut und im ersten Moment auch überrascht. Also die gesagt haben, wow, wieso ist das möglich gewesen, dass in Deutschland so was Großes entstanden ist mit so vielen Leitfäden und bei uns nicht? Und das kann ich nicht beurteilen, inwiefern das in der Schweiz anders ist, aber ich habe es erstmal natürlich ja, wohlwollend aufgenommen, mich darüber gefreut, dass es solche Äußerungen gibt und da auch von außen drauf geschaut wird, zumindest im deutschsprachigen Bereich. Dadurch, dass die meisten Leitfäden nicht übersetzt sind, können wir da gar nichts mehr über die internationale Perspektive sprechen. Aber jetzt so langer Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es hat eine gewisse Transformationswirkung, die diffus ist, aber in Ansätzen trotzdem erkennbar.
Du hast es ja eben schon ein bisschen diffus angesprochen. Ich stelle trotzdem noch einmal eine Frage, die das Ganze ein bisschen konkretisiert. Vielleicht fallen
Gerne.
dir da konkrete Beispiele zu ein oder Ansatzpunkte. Soweit du das jetzt beurteilen kannst, wo siehst du Wirkung aus Hoch-N heraus in der aktuellen Hochschullandschaft?
Also ganz konkret gibt es viele Hochschulen, die den Hochschul-DNK, also den Deutschen Nachhaltigkeitskodex, angewandt haben. Manche verwenden jetzt wieder einen anderen Berichtsstandard. Also das vielleicht einmal einzuführen. Es gibt in Deutschland den Deutschen Nachhaltigkeitskodex, der einerseits so eine Selbsterklärung ermöglicht und aber auch einen Bericht zu Nachhaltigkeit in einer Organisation. Und der ist eher auf Unternehmen ausgerichtet und der Auftrag des Arbeitspakets Berichterstattung war, den zu übertragen auf Hochschulen. An drei Standorten. Der Uni Hamburg, der FU Berlin und der Uni Duisburg. Essen war das. Genau. Und dieser Standard, der da entwickelt wurde, den haben viele erstmal verwendet und verwenden ihn auch immer noch. Einfach als Orientierungshilfe. Wenn man sich mit Nachhaltigkeit an Hochschulen auseinandersetzt und darüber berichten möchte, dann hilft einem so ein Rahmenwerk, ja. Also das ist auf jeden Fall das, was wahrscheinlich am sichtbarsten ist. Wir bekommen das aber auch sonst mit, dass ab und zu in den Bereichen, in denen ich unterwegs bin, vor allen Dingen die Leitfäden zu Lehre und Governance durchaus auch immer wieder zitiert werden und als Referenzpunkt genommen werden. Und damit wird auch weitergearbeitet, also zum Thema Transfer zum Beispiel oder auch zum Thema Berichterstattung. Das sind auch noch ähnliche Leute, die daran weiterarbeiten und Nachfolgeprojekte haben und Aktivitäten immer noch haben, die darauf aufbauen. Und rein als Transformation, es gibt uns als Verein. Ich kann natürlich, es ist immer schwer, über die eigenen Erfolge und die eigenen Lücken zu sprechen, aber ich würde das nicht machen, wenn ich nicht daran glauben würde, dass das irgendeine Art von Wirkung entfaltet, auch wenn wir sie nicht unbedingt sehen können. Und zum Beispiel weiß ich, dass das Netzwerk Hochnina in Niedersachsen ein Zusammenschluss ist, die sich bei einer Netzwerkveranstaltung in Bremen kennengelernt haben. Und sowas begegnet uns immer wieder, dass Leute sich bei Veranstaltungen von uns kennengelernt haben, dann eigene Verbünde oder Netzwerke gegründet haben, die lokal sind oder die sich auf bestimmte Forschungsgegenstände beziehen. Und das wird uns in der Regel nicht rückgemeldet, das erfahren wir dann so zufällig. Und da wir zumindest ein paar solche Beispiele haben, wissen wir, dass auch dadurch, durch die Vernetzungsarbeit und durch die inhaltliche Arbeit, Leute zusammengefunden haben, die dann regional oder lokal Sachen bewegen.
Das ist ja immer toll, wenn man dann doch mal hier und da zufällig zurückgespielt bekommt, was sich dann weiter bewegt. Und genau daran würde ich auch gerne anknüpfen. Es gab ja Erkenntnisse auf verschiedensten Ebenen aus Hoch-N. Und wir haben eben schon festgehalten, es bewegen sich Dinge weiter durch den Impuls, der aus Hoch-N entstanden ist. Was würdest du sagen, wie bewegt sich die Forschung weiter jetzt im Anschluss an Hoch-N?
Ich glaube, dass vor allem das Thema Treibhausgasbilanzierung ganz groß geworden ist. Dass es jetzt nochmal viel mehr um die Details geht. Nicht nur, ja, wir wollen das irgendwie machen, sondern auch mit den mittlerweile verabschiedeten Zielen der Klimaneutralität im Bund und auch in vielen Bundesländern ist klar, dass das irgendwie auf Hochschulen zukommen wird. Deswegen hat das so eine gewisse Dringlichkeit erhalten. Und das ist dann im Einzelfall gar nicht so trivial. Wie macht man das? Wie kriegt man die Daten? Welche Vergleichswerte nimmt man? Wie rechnet man das um und so weiter? Also da steckt ganz schön viel hinter. Da gibt es einiges an Forschungsbedarf und auch viele Projekte, die sich darum kümmern. Die ganze Transformationspfade-Förderlinie, dass wir hier dieses Gespräch führen, ist ja auch quasi mitfinanziert durch die BMBF-Förderung. Da gibt es ja auch 11 inhaltliche Verbundprojekte, die sich darum kümmern und die auch ein Stück weit auf dem aufbauen, was bei auch einem passiert ist. Und wenn nicht, haben Sie jetzt hier diesen Podcast und vielleicht dann nochmal dran anzuknüpfen. Also da passiert ganz viel. Verschiedene Sachen, die bei Hoch N so leicht angelegt waren, also auch es waren zum Teil die gleichen Akteure, was aber gar nicht so stark im Vordergrund stand, war eigentlich, wie mache ich Forschung? Also es gab das Arbeitspaket Forschung, er hat viele Grundlagen geschaffen und ich habe das Gefühl, dass sich das aber nochmal weiterentwickelt, dass so ein Ansatz wie der Reallaboransatz jetzt nochmal deutlich stärker sich präzisiert hat, auch in den letzten Jahren, auch wenn der Diskurs selber schon ein bisschen älter ist, habe ich das Gefühl, dass der sich jetzt schon stärker verbreitet und stärker auch verwendet wird. Kurz überlegen. Ich glaube, es gibt auch noch mal ein viel stärkeres Verständnis mittlerweile, was BNE ist, also Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und da ist es auch uns ein Anliegen als Verein, Menschen, die sich damit beschäftigen, ja schneller onzuboarden quasi in das Thema. Da sind wir nicht die Einzigen. Es gibt auch viele andere Netzwerke, die sich darum kümmern und auch häufig die hochschuldidaktischen Stellen, einzelnen Hochschulen machen das auch. Aber wir sind da gemeinsam mit unterwegs, das noch stärker so voranzutreiben.
Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Natur der Sache, dass dadurch, dass so unglaublich viel passiert und auf so vielen Ebenen bei so vielen Akteuren gar nicht alles sichtbar und greifbar ist und trotzdem, das nehme ich immer wieder wahr, ist ganz doll spürbar, dass sich eine große Bewegung anfängt zu entfalten, dass da überall eine Richtungsweisung drin ist und durch den Impuls von Hoch N auch immer noch nachwirkende Impulse nach vorne dabei sind. Lass uns einmal die kritische Brille aufsetzen, auch aus der Perspektive von für die Zukunft lernen. Was würdest du sagen, gab es bei Hoch N noch Potenziale, die gar nicht genutzt wurden, sei es durch die Struktur oder die zeitlichen Begrenzungen oder den Projektrahmen? Wo siehst du noch, wo wäre noch Luft nach oben gewesen bei Hoch N?
Also in Summe habe ich das Gefühl, dass das gut gelaufen ist und dass alle kritischen Punkte, die es im Verbund so gab, dass die gut bewältigt wurden. Eine Sache, die als Potenzial damals kaum genutzt wurde, was aber auch an den technischen Möglichkeiten lag, ist, dass wir wirklich Online-Formate machen. Also es ist noch gar nicht so lang her. Vor 5 Jahren haben wir noch quasi alle Veranstaltungen in Präsenz gemacht. Und das war natürlich eine riesen Herausforderung von Reisezeiten, von Reisemitteln. Und wenn wir also diese Themen bespielen wollten und Leute zusammenbringen wollten, mussten wir immer wirklich in Präsenz denken und Leute mussten sich 1, 2 Tage dafür blocken. Das ist ein ganz anderer Aufwand, als wenn wir jetzt einen Hub machen, wo Leute vielleicht 1 Stunde oder 1,5 für reservieren und wir können ganz schnell Leute zu einem konkreten Thema zusammenbringen. Das hat nämlich bedeutet in der Zusammenarbeit, dass wir viel regionaler denken mussten. Das heißt, das Potenzial wurde eben wenig genutzt. Wir haben das sogar probiert, es war schwierig. Das ist jetzt gar nicht eine Kritik an Hoch N, sondern es war eben so. Ich glaube, das ist aber jetzt ein großer Vorteil, dass wir bedenken können, weil wir dadurch die Leute zu Themen besser zusammenbringen können und nicht nur regional. Und dadurch können wir aktuell ganz gut machen, dass wir übergreifend arbeiten und die regionalen Netzwerke gibt es trotzdem und die treffen sich dann besser in Präsenz. Das ist aber gar nicht so sehr die Aufgabe von der DGUN. Das heißt, dadurch sind aber so ein paar Sachen entstanden, die, glaube ich, gar nicht so leicht waren, dass die Veranstaltungen auch wirklich die Leute erreichen, die da eine Expertise haben oder die dazukommen wollen. Wenn man die Sachen in Präsenz macht und dann müssen die Leute wirklich die Reisemittel haben und die Zeit haben, bedeutet das auch, dass viele Leute eben nicht kommen können. Und in der Hinsicht war es, glaube ich, bei Hoch N manchmal schwieriger, die relevanten Akteure alle zusammenzubringen und das war mit einem größeren Aufwand verbunden. Und da gab es dann auch immer wieder so ein bisschen Unklarheiten, wie macht man das dann, weil es dann diese Veranstaltungen vor Ort natürlich eher von den Menschen vor Ort gemacht wurden und dann haben wir so schon auch ein bisschen darum gerungen, ob wir einen gemeinsamen Standard haben, wie machen wir das methodisch und so weiter. Ich glaube, dann war noch eine Schwierigkeit bei Hoch N, die so ein bisschen angelegt war im Projekt, dass aber diese ganzen Arbeitspakete bis auf Transfer waren immer an zwei Standorten gleichzeitig. Und das hatte bestimmte Vorteile, dass die Idee war, man verbindet sich da zusammen. Es hat aber auch große Nachteile, weil die eigene Institutionslogik ist doch sehr stark. Und die Mitarbeitenden waren auch nicht unbedingt alle voll in diesem Projekt angestellt, sondern hatten vielleicht noch irgendeins lokal vor Ort oder hatten irgendwie eine kleine Stelle, wo sie noch Lehre gemacht haben. Das heißt, die regionale Verwurzelung oder die Verbindung mit der eigenen Institution stand häufig im Vordergrund. Und das hat eine Weile gedauert im Verbund, dass wir einen Weg gefunden haben, damit umzugehen. Praktisch haben die meisten Arbeitspakete eigentlich so eine Doppelstruktur gehabt, dass sie ganz viele Sachen am Ende doch eher standortbezogen entwickelt haben und dann sich ausgetauscht haben, wie können wir das in ein gemeinsames Produkt bringen. Und ich hatte den Eindruck, das Ursprungsideal war eher, alles gemeinsam über die Organisationsgrenzen hinweg zu entwickeln, was, ich habe schon gesagt, es gab keine guten Videokonferenz-Tools zu dem Zeitpunkt. Das war sehr lästig, muss man sagen. Es war auch schwierig, wirklich gut in so einen Arbeitsmodus zu kommen. Und das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen anders gelegt. Und mir persönlich ist das auch nochmal ein Anliegen, dass man das so denkt, dass man immer, dass einem immer bewusst ist, einzelne Standorte haben ihre Eigenlogik und die muss man irgendwie beachten. Denn sonst, spätestens wenn es dann um die Produkte geht, kann das zu Konflikten führen, dass man da unterschiedliche Bilder davon hat, dass man die eigene Institution auf eine bestimmte Weise vertreten möchte und so weiter. Das ist jetzt, ist mein Eindruck, auch eingeflossen in die aktuelle Förderlinie, Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen des BMBF, wo ganz klar der Auftrag war, jeder Standort muss einzeln ein besonderes Arbeitspaket inhaltlich hauptverantwortlich vertreten. Dass es da stärker geklärt ist, wer da quasi in Federführung geht. Und bei Hoch N hat das am Anfang so ein bisschen Kraft gekostet und ich glaube, alle Arbeitspakete haben einen ganz guten Weg gefunden und haben dann in der Regel unterschiedliche Teilaspekte dieser größeren Themen bearbeitet und dann am Ende dafür gesorgt, dass es ein gemeinsames Ergebnis ist. Also das war eine Erkenntnis und eine ähnlich geartete Erkenntnis ist, das war für mich persönlich so ein Aha-Erlebnis eigentlich. Ich habe, als ich reinkam in dieses System, wenig verstanden, welche Rolle die Projektleitung haben, also in der Regel die ProfessorInnen der einzelnen Standorte. Und an manchen waren die ganz stark eingebunden, an manchen aber auch nicht. Und dadurch, dass auch die Online-Kommunikation, wie gesagt, nicht so leicht war und das ein großer Verbund war, lief die Kommunikation viel über die Leitungsebene und die wissenschaftlichen Mitarbeitenden haben immer so ein bisschen abgewartet am Anfang, was dürfen wir eigentlich? Was haben die da auf der Leitungsebene besprochen und so weiter? Und ich habe das Gefühl gehabt, dass das Projekt so richtig in Schwung gekommen ist, als die wissenschaftlichen Mitarbeitenden eingearbeitet waren einerseits ins Thema, das ist so, liegt in der Natur der Sache, aber andererseits auch so ein Gefühl von Empowerment hatten. Okay, wir sind diejenigen, die die eigentliche Arbeitszeit hier einbringen und die das machen sollen und die sich dann auch den Raum dafür nehmen sollen. Und die Leitungsebenen sind wichtig, um das Strategische mitzuentscheiden. Aber im täglichen Tun müssen wir eher dafür sorgen, dass wir auf Linie-Ebene über die Standorte hinweg gut arbeiten. Und da habe ich persönlich zum Beispiel mich eine Weile gebraucht, um zu verstehen, wenn meinetwegen die Projektleitung was sagt, dass es nicht unbedingt die Meinung ist der Mitarbeitenden und umgekehrt. Und da vielleicht manchmal auch viel direkter mit Menschen zu kommunizieren, also die Menschen in den Blick zu nehmen und nicht so stark, also ich habe jetzt erstmal gesagt, die Arbeit. Erstens, nicht nur die Arbeitspakete als Einheit zu verstehen, sondern zu verstehen, da sind unterschiedliche Standorte mit drin. Dann aber auch die Standorte nochmal unterschiedlich zu sehen. Am Ende hat sich bei Hoch N ganz stark sowas entwickelt, da haben wir auch noch stärker Arbeitspaket übergreifend gearbeitet, dass eigentlich die Leute, die einerseits persönlich gut miteinander konnten, die aber auch vielleicht methodisch und fachlich eine ähnliche Idee hatten, dass die dann sich zusammengefunden haben und nochmal so ein paar Detailaspekte oder Schnittstellen zusammen ausgelotet haben. Ich hatte das Gefühl, dass das dann unheimlich produktiv war. Es hat aber eine Weile gedauert und das ist was mir persönlich sehr wichtig ist. Wir betreuen oder begleiten ja auch als DG Hoch N im Projekt Transform diese ganzen aktuellen Verbundprojekte, die was Ähnliches machen. Und für mich ist es wichtig, dass man es auch irgendwie schafft, einerseits die Verbünde und die Arbeitspakete untereinander zu vernetzen und nicht nur die Projekte, aber auch die Einzelpersonen, die für bestimmte Themen stehen und dadurch ein Wissensaustausch entsteht, der die Leute persönlich bewegt. Also, dass sie nicht nur denken, ja, was muss ich denn machen, sondern auch, was will ich machen in diesem Kontext. Und ich glaube, das sind die Ergebnisse, die deutlich produktiver sind und deutlich mehr Kraft entfalten können. Und das musste sich bei Hochein erstmal entwickeln und das ist eine Erkenntnis, die mir sehr wichtig ist.
Da bleiben wir doch direkt einmal bei so ein bisschen auf der persönlichen Ebene. Und zwar bin ich gespannt einmal, einen Schritt tiefer in deine Erkenntnisse einzusteigen, so auf der, im Hinblick darauf, was so deine persönlichen, ich nenne es jetzt mal Englisch Learnings oder was deine persönlichen Erkenntnisse aus dem Projektalltag waren. Was würdest du, wenn du es jetzt weißes Blatt Papier, du könntest es nochmal machen, was würdest du anders machen oder was nimmst du nachhaltig für dich mit? Was wirkt noch nach?
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, wie gestaltet man Abstimmungsprozesse, und das, ich persönlich finde so eine Art Ownership-Modell sehr wichtig in Projekten, dass also klar ist, dass man sich gegenseitig respektiert und jeder bestimmte Menschen und bestimmte Teilprojekte Wirkungsbereich haben, der klar bei ihnen liegt. Diese Personen sollten sich möglichst gut auch abstimmen mit den anderen. Dass aber so ein bisschen klar ist, wer hat hier für diesen Prozess das Heft in der Hand und trifft auch die finale Entscheidung. Dass das aber auch nach außen sichtbar ist. Ich habe den Eindruck, dass es immer schwierig ist, wenn man versucht, zu stark gemeinsame Ergebnisse zu erzielen und immer so, man versucht, die Ergebnisse zum Teil aufzuwerten, dadurch, dass man sagt, das ist jetzt das Ergebnis von allen. Dadurch sind aber die Abstimmungsprozesse so total diffus. Also wer bringt wann was ein? Wer entscheidet eigentlich, dass das jetzt fertig ist? Wer sagt vielleicht grummelnd, na okay, ich habe den Eindruck, ihr wollt das alle, ich lasse das jetzt weg und so. Also da ist ganz viel mit drin, was auch zu Frust führen kann. Und ich glaube, es ist wichtig, das klar für sich zu haben. Wie gehen wir mit solchen Abstimmungsprozessen um? Und das ist das eine. Das andere ist, dass ich, glaube ich, persönlich eine gewisse Gelassenheit habe, was die entwickelt habe, was die Anfangsphase von Projekten angeht. Weil man fängt erstmal an, hochmotiviert. Dann gibt es ganz viele wissenschaftliche Mitarbeiter, die häufig auch neu sind im System. Und dann erstmal abwartend zu sein, auch von außen, dass das erstmal Zeit braucht. Die Leute müssen ankommen im Thema, die Leute müssen menschlich ankommen in ihrem Verbund, und die müssen auch irgendwie ankommen mit dieser ganzen Organisationsweise von Hochschulen, von Verbundprojekten. Und selbst wenn das vielleicht zwischendurch dann so wirkt, als wenn die große Vision plötzlich ganz schön klein gewaschen wurde, glaube ich, dass dann am Ende von diesen Projekten plötzlich dann doch wieder ganz viel entsteht oder ganz viel sichtbar wird. Und das versuche ich zumindest zu vermitteln. Ich hoffe, das kommt an bei uns halt internen Projekten auch. Da kann es ja
Ich kann
immer
das
mal sein, dass,
bestätigen.
ja, es kann ja immer sein, dass man das Gefühl hat, dass man irgendwie gerade nicht vorankommt, oder man guckt in den Plan und denkt, oh, wir wollten doch jetzt schon 7 Veranstaltungen gemacht haben und wir haben erst eine. Kann das denn sein? Sind wir jetzt unerfolgreich? Und mein Blick ist ja, nee, ist nicht so. Man muss halt gucken, dass man seine Ziele erreicht. Aber am Ende läuft es anders. Man muss erstmal ankommen. Dann versteht man erstmal nach einem Jahr oder so, wie, nach einem Jahr mal, wie komplex dieses ganze System ist mit diesen ganzen Bereichen, die ich gerade schon beschrieben habe. Und dann entwickelt sich irgendwann so eine gewisse Expertise und dann findet man seinen Bereich, wo man wirken kann.
Wir haben schon darüber gesprochen, aber noch gar nicht so im Detail. Und zwar das DG Hoch N Wiki. Es war mal das Hoch N Wiki. Mittlerweile ist es das DG Hoch N Wiki. So, unser Bild davon ist, dass es so ein bisschen der zentrale Wissensspeicher wird für das Hochschulsystem. Das heißt, dass Leute da tatsächlich Wissen ablegen können, damit wir eben aus dieser Logik rauskommen. Das Wissen wird in den Köpfen der Menschen gespeichert, die im Hochschulsystem aktiv sind, die in den Projekten arbeiten. Da gibt es dann auch Veröffentlichungen, die ich lesen kann, aber es gibt ja auch noch viel mehr darüber hinaus. Und die Idee ist ja tatsächlich, dass so ein über das Wiki eine andere Möglichkeit gibt, Wissen zu transferieren. Und an dem Bild vom Wiki würde ich gerne einmal festhalten. Auch da haben wir große Ideen oder sehen große Potenziale. Aber das hätte ich gerne einmal von dir formuliert. Wie fasst du das DG Hoch N Wiki auf und wo siehst du da Potenziale für weitere Hochschulentwicklungen?
Also erstmal finde ich Wikis hervorragend. Auch Wikipedia steht manchmal so in Kritik, das ist ja alles gar nicht so genau, aber vielleicht erinnern sich die Älteren unter uns noch daran, wie man es war, im Brockhaus nachzuschlagen. Ja, da ist ganz viel Potenzial bei aller Kritik, die man daran haben kann. Dass einfach Kollaboratives zustande kommt, und da gibt es viel daran zu bemängeln, ist trotzdem besser als die Alternative quasi. Man kann natürlich alles fachlich durch FachexpertInnen machen. Dann ist aber das Wissen extrem, also entweder hat man sowas wie ein Brockhaus, 24 Bände, und trotzdem ist es begrenzt, was da drin stehen kann. Oder man hat eben komplett verästelt und unübersichtlich, so wie das Internet sonst funktioniert oder auch wie die Hochschullandschaft funktioniert und das ganze Publikationswesen. Das ist alles kleinteilig in unterschiedlichen Bereichen abgelegt. Also Wiki ist richtig gut darin, dass man kooperativ dran arbeitet und dass man so eine Art einen guten Einstieg findet in Themen. Wenn man nicht weiß, wo man gucken soll, dass man da was hat. Und du hast ja schon gesagt, Hochschulsystem, ich würde nochmal hinzufügen, Nachhaltigkeit im Hochschulsystem, dass das ganz klar nochmal unser Wirkungsbereich ist. Und das Wiki war als Ursprungsidee, ist es daraus entstanden, aus der Frage, wie können wir eine Art Gesamtleitfaden bei HochN gewährleisten? Wir wollten gerne diese Arbeitspakete im Sinne des im gesamtinstitutionellen Ansatzes, des Whole Institution Approaches, wollten wir die zusammenbringen. Und aus Lüneburg, vor allem über Thilo Schroth damals, kam die Idee, was man das im Wiki machen könnte. Und ich persönlich fand das im allerersten Moment gar nicht so attraktiv, aber
Bisschen naiv.
es gab auch keine gute andere Idee, ein bisschen. Und dann hat sich aber rauskristallisiert, dass da so viel Potenzial drin ist. Erstens, man kann die Leitfäden einstellen, man kann die quer verlinken, was hervorragend ist, wenn man viele Schnittstellen hat bei solchen Themen. Also wenn in der Berichterstattung was zum Betrieb steht, kann da ein Link sein zum Leitfadenbetrieb und nicht nur eine Quellenangabe. Also sowas ist möglich. Und dann aber auch diese Vision, das Wissen kann erweitert werden. Aber die Idee ist wirklich, das habe ich vorhin schon kurz erwähnt, so eine Art Verzeichnis zu sein für Nachhaltigkeit an Hochschulen. Hinzu kommt, in der Psychologie allein ist es schon schwer genug, die richtigen Paper zu finden zum eigenen Thema. Aber sowas wie Nachhaltigkeit an Hochschulen, das ist ja so fachübergreifend. Es ist gar nicht so leicht, da die richtigen Publikationen zu finden, die wirklich passen. Das heißt, da ist auch das Potenzial im Sinne eines Verzeichnisses, dass man immer wieder auch bestimmte Paper oder Publikationen oder Handreichungen verlinkt. Da kommt nämlich das nächste hinzu. Es gibt wahnsinnig viel schon zur Nachhaltigkeit an Hochschulen. Das versackt aber auf irgendwelchen Unterseiten von Hochschulseiten. Und wenn man ehrlich ist, also ich glaube, es ist recht komplex, eine gute Internetseite für eine Universität oder eine Hochschule zu haben. Aber die sind ja trotzdem super klein verästelt und Inhalte können da sehr schnell untergehen. Und die sind auch nicht immer gut auffindbar. Nur weil da irgendwo ein PDF hochgeladen wurde, ist das nicht auch bei Google oder wo, welche Suchmaschine man auch immer verwendet, nicht unbedingt hochgerankt. Also auch da kann Wiki helfen, dass diese ganzen praxisbezogenen Dinge, die da entstehen, diese ganzen Listen, dass solche Ergebnisse, die da sind, auch einfach quer verlinkt werden. Und die Idee ist, dass das Hoch-N-Wiki und jetzt, das hat der Verein es halt eben stärker übernommen und spielt es auch, also das DG-Hoch-N-Wiki, dass das solche Sachen nicht wegnimmt, nicht einverleibt, sondern so eine Art sinnvolle Doppelstruktur ist. Also wir versuchen sichtbar zu machen, was es gibt. Zum Teil entstehen neue Inhalte, zum Teil wird aber auch einfach auf Inhalte verlinkt, wie es anderswo gibt. Das hat bestimmte Konsequenzen. Also was machen wir mit dem Wiki? Das eine ist, wir haben mit Hoch-N angefangen, Leitfäden zu haben. Und das war erstmal so die Idee. Okay, jetzt haben wir die Leitfäden und dann können die ganzen Nachhaltigkeitsaktiven einfach eigene Artikel schreiben. Praktisch gesehen passiert das nicht so wirklich. Das hat verschiedene Gründe. Aber wir sind dazu übergegangen, halt das Wiki trotzdem weiter zu nutzen, in einer etwas anderen Ausrichtung. Das eine ist, wir dokumentieren eigene Veranstaltungen. Also wir machen Ergebnisse sichtbar, laden Folien hoch, sowas. Und dann lassen wir neue Inhalte entstehen, eher so redaktionell kuratiert tatsächlich, vor allen Dingen über unsere Drittmittelprojekte. Und dann haben wir jetzt vor allen Dingen auch diese Orientierungsfunktion und Verzeichnisfunktion entdeckt als eine Sache, die an und für sich schon sehr, 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 sehr hilfreich sein kann. Vor allen Dingen habe ich jetzt gerade im Sinn, dass wir eine lange Liste haben zu Nachhaltigkeitsstrategien, Leitbildern, und Nachhaltigkeitsleitbildern von deutschen Hochschulen. Und ich weiß selber, ich bin ja an der Universität Bremen auch in verschiedenen Gremien und auch beispielsweise in der Nachhaltigkeitskommission. Wenn man dazu recherchiert, ist es gar nicht so leicht, das alles zu finden. Auch diese PDFs oder HTML-Version von Nachhaltigkeitsstrategien muss man erstmal finden und sichten. Und da haben wir jetzt eine Liste zu mit allem, was wir so gefunden haben. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich, dass man überhaupt sowas hat. Da ist natürlich die nächste Herausforderung, wie hält man das aktuell und so weiter. Aber ich glaube, es ist mehr als, also es ist wichtig, einfach so schon mal eine Liste zu haben und einen Überblick zu schaffen. Das ist das, was wir aktuell machen. Und jetzt entsteht zunehmend etwas, was mich sehr froh macht, dass das jetzt langsam sich entwickelt, dass wir nicht nur Projektergebnisse aus Hoch-N ablegen, sondern auch aus anderen Projekten, die gar nichts mit uns persönlich zu tun haben, sondern die irgendwo anders in Deutschland sind zum Thema Nachhaltigkeit an Hochschulen. Da ist, glaube ich, die Grundlogik, dass Projekte, gerade auch im Thema Nachhaltigkeit, die sind ja sehr kooperativ und sehr wohlwollend und sehr gemeinwohlorientiert. Die wollen nicht nur in der Regel ihre eigene Projekt-Homepage haben, sondern sie wollen eigentlich, dass das Wissen möglichst vielen Leuten zugute macht. Also auch in diesem Open Science, Open Access Sinne. Und die Projekt-Homepages, die ist unklar häufig, wie lange die eigentlich nach Projektende noch bestehen. Und es ist auch völlig unklar, ob Leute die finden. Denn man muss ja wissen, wie das Projekt heißt oder die richtigen Suchbegriffe haben und auf so eine Homepage gelangen. Das heißt, ich glaube, es gibt zunehmend Projekte, die auch das Potenzial sehen, ihre Inhalte zumindest in so einer Grobversion ins Wiki zu bringen. Da können sie ja wieder quer verlinken auf ihre Homepage und auf ihre Paper.
Ich bin gespannt, wenn wir uns in so 5 Jahren nochmal darüber unterhalten,
Ja.
was dann tatsächlich entstanden ist und wie ausgestaltet das Wiki an der Stelle schon ist. Jetzt würde ich mit dir, Bruder, gerne einmal rauszoomen. Wir haben jetzt ein paar Mal von Transformationsfaden gesprochen und daran möchte ich anknüpfen. Was würdest du sagen, wo stehen wir jetzt auf dem Transformationspfad BNE 2030? Und womit könnte es weitergehen?
Ja, ich bin ja ein recht optimistischer Mensch und denke mal, dass das schon alles passt. Also wenn man rein auf die Zahlen schaut, würde ich sagen, ist so ein Thema wie, also jetzt konkret BNE, noch ganz schön am Anfang. Wenn man will, wenn wirklich das Ziel ist, auch im Sinne von SDG 4.7, also Bildung, wo es letztlich darum geht, dass alle Menschen, alle, die in Bildungssystemen aktiv sind oder wie auch immer, SchülerInnen, Studierende, dass die was hören über nachhaltige Entwicklung, da sind wir, glaube ich, noch recht weit von entfernt, wenn man es konkret nimmt, also wenn nachhaltige Entwicklung wirklich als Begriff fällt. Wenn man es so sieht, dass irgendwas von nachhaltiger Entwicklung berührt wird, dann natürlich nicht, dann könnte man sagen, ist das alles schon gut. Und irgendwo in diesem Spannungsverhältnis ist das Ganze. Ich glaube, wir sind auch ganz weit davon entfernt, alle Studierenden zu erreichen, und wir sind vor allen Dingen sehr weit entfernt davon, nachhaltige Entwicklung als Thema wirklich in die Fachdisziplin zu bringen und auch in die disziplinäre Forschung. Dafür ist das Hochschulsystem selber noch viel zu stark disziplinär ausgerichtet. Also ich will gar nichts gegen die Disziplin sagen. Ich glaube, die sind wichtig und es ist auch gut, eine eigene Fachcommunity zu haben. Gleichwohl schotten die Disziplinen sich auch so ein bisschen ab vor Querschnittsthemen. Und es ist zum Teil schwierig, auch in guten Journals zu publizieren, wenn man sich Querschnittsthemen mit adressiert. Also da geht es dann schon sehr kleinteilig um ganz bestimmte Fachthemen. Und ähnlich ist es auch in der Lehre. Es ist total verständlich, dass erstmal richtig gutes Grundlagenwissen für die eigenen Fachdisziplinen zur Verfügung gestellt werden muss. Und trotzdem ist es eine unberührte Frage, finde ich, in weiten Teilen. Wie schafft man es, dass die Studierenden aller Fachbereiche Kompetenzen haben, sowas wie Handlungskompetenz oder Gestaltungskompetenz für eine sich wandelnde Welt, in der wir alle gemeinsam daran arbeiten müssen, dass sie nachhaltiger wird. Weil das ist am Endeffekt die Aufgabe. Wir müssen als Gemeinschaft in Deutschland, aber auch als Weltgemeinschaft dafür sorgen. Also es ist einfach eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe von allen. Dafür müssen die Menschen irgendwie fähig sein, das zu reflektieren, handlungsfähig zu bleiben und auch handeln zu wollen, mit Spannungsfeldern umzugehen, die benennen zu können, systemisches Verständnis zu haben und all solche Dinge, das kann man natürlich noch genauer ausgestalten, wie man solche Kompetenzen versteht, die dafür nötig sind für im Kontext von nachhaltiger Entwicklung. Da gibt es ja auch unterschiedliche Modelle. Aber das sind ja so Metakompetenzen, die sind gar nicht unbedingt daran geknüpft. Also das sollte nicht nur den paar Leuten zugutekommen, die so einen Master für nachhaltige Entwicklung studieren in Eberswalde, sondern das ist generell, ich fände das generell wichtig. Wenn Menschen im Maschinenbau beschäftigt sind, sollten die aus meiner Sicht mit reflektieren können, welche Nebenwirkungen die Dinge, die sie produzieren, haben. Und davon sind wir, glaube ich, noch sehr weit von entfernt. Gleichwohl, also ich glaube, dass da auch schon vieles angelegt ist. Also das würde ich auch nicht jetzt verhehlen.
Wir haben jetzt über ganz viele Dinge geredet. Wir haben aus dem, was du eben gesagt hast, nehme ich mit, es gibt unglaublich viel, was noch offen ist, unglaublich viele Fragen, die auch einfach unbeantwortet mitschwingen. Das ist einfach so. Und trotzdem möchte ich einmal noch ein bisschen konkreter werden. So, wir haben einmal rausgezoomt, das große Ganze gerade angeguckt. Wir haben auch explizit über Hoch-N gesprochen. Lass es mich so formulieren. Was würdest du gerne Menschen, die jetzt gerade aktiv im Hochschulsystem daran arbeiten, dass wir näher an BNE 2030 rankommen oder auch aktiv auf den Transformationspfaden zu nachhaltigen Hochschulen mitwirken, was würdest du diesen Menschen gerne aus Hoch N mitgeben?
so eine paradoxe Sache. Ich glaube, um gute Ergebnisse zu erzielen, ist es häufig wichtig, sich da nicht zu stark von den Ergebnissen abhängig zu machen. Also sowas wie Nachhaltigkeit, wenn man das persönlich nimmt, ist so schwer, das zu bewegen. Und das Hochschulsystem ist so groß, ich habe es ja gerade angedeutet. Und viele von den Menschen, die sich jetzt damit beschäftigen, auch in den Forschungsprojekten, denen ist das persönlich total wichtig. Und das ist eine verletzliche Position. Man möchte was bewegen, aber das System ist so viel größer als man selbst. Das kann zu viel Frust und Ohnmacht führen, vielleicht auch zu Wut sogar, dass man denkt, was, also das höre ich manchmal auch auf Veranstaltungen so salopp, so diese ganzen Holzköpfe, warum bewegen die sich nicht? Ja, aber eher so eine gelassene Perspektive. Wir wissen ja nicht, wir wissen nicht, ob es funktioniert, was wir hier machen. Aber aus meiner Sicht gibt es auch keine Alternative. Man muss das irgendwie tun und sich selber aber auch eine gewisse Gelassenheit oder ein Wohlbefinden erhalten und auch sagen, okay, das als Chance sehen. Ich kann das sowieso nicht alles hier bewegen. Ich kann nur das machen, was ich tue, in meinem Wirkungsbereich. Ich versuche für mich gute Ergebnisse zu produzieren. Ich versuche selber das vorzuleben, was ich als Vision habe. Also mir persönlich ist, ich habe das gerade schon angedeutet, ich glaube, gesellschaftliche Öffnung und eine Haltung der Kooperation sind essentiell für nachhaltige Entwicklung. Und darum versuche ich das im Kleinen bei uns an der Universität oder auch bei der DGUN vorzuleben, Dinge offen zu teilen, viel Wissen zu teilen oder was auch immer. Oder auch anderen Menschen einfach offener zuzuhören. Da gibt es ganz viel, was daraus folgt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man versucht, für sich ein Bild zu haben, wo möchte ich hin, das für sich zu leben und sich dann ein Stück weit von den Ergebnissen zu entkoppeln und nicht zu sagen, oh Gott, ich bin jetzt schon 2 Jahre in diesem Projekt und ich habe das Gefühl, an meiner Hochschule hat sich noch gar nichts getan. In der Transformationspfade-Förderlinie haben ja auch alle Projekte den Auftrag, ihre eigene Institution mitzubewegen. Und das ist total schwierig. Es ist nicht klar, dass das gelingt. Da hängt so viel mit dran. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir alle da weitermachen, nicht zu früh uns frustrieren lassen und eher sich damit verbinden, dass das was Schönes ist, dass wir das versuchen. Und wenn es nicht klappen sollte, dann sollen wir wenigstens auch eine schöne Zeit gehabt haben. Also das ist mir auch wichtig, dass wir uns nicht verbrennen. Ja, aber es gibt ja auch so einen Activism-Burnout. Und das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Ich möchte nicht, dass die Leute, die sich jetzt auch noch dafür einsetzen, für sowas wie nachhaltige Entwicklung, dass die so eine Art Burnout haben oder dass die aus Frust quasi radikalisiert werden. Das ist jetzt, also es gibt auch Leute, die das vielleicht gut finden. Das ist aber nicht mein persönlicher Weg. Und das wäre mir ein großes Anliegen, wenn das gelingt. Ich glaube, das war bei Hoch N zum Beispiel auch wichtig, dass wir eine Gelassenheit aufgebaut haben. Okay, das entwickelt sich schon, wir finden schon einen Weg als großer Verbund und die Ergebnisse sind dann sehenswert. Und die wirken manchmal erst so klein, wenn man dann wirklich anfängt, Sachen aufzuschreiben, das kennt jede Person, die schon mal eine Abschlussarbeit geschrieben hat, vermutlich in dem Kopf ist das so groß und so klar und so schön, dann schreibt man es auf und das ist, ah, das muss man erstmal aushalten. Dass es dann häufig erstmal kleiner ist und doch nicht so ganz so elegant formuliert. Und so ist das mit Forschungsprojekten ja eigentlich auch. Aber aus meiner Sicht gibt es keine Alternative, wir müssen das irgendwie trotzdem probieren und uns irgendwie erhalten, dass wir das trotzdem genießen.
Bevor wir jetzt final abschließen, möchte ich dich gerne noch fragen, ob es noch irgendwelche Gedanken gibt, die ungeteilt noch gerade bei dir im Kopf sind, die du sagst, die bräuchte es jetzt noch, damit es ein runder Abschluss ist. Ist irgendetwas ungesagt?
Ein Aspekt vielleicht nur, ich glaube, dass vieles von dem, was wir heute besprochen haben, dass das eigentlich Sachen sind, die an sich gar nicht so wild sind oder die ganz einleuchtend sind, sowas wie ein Wiki, ah ja, da können ja alle Leute was beitragen. Das dann aber tatsächlich im Hochschulsystem das zu denken, ist gar nicht so leicht. Also es ist leicht zu sagen, wir wollen eine Haltung der Kooperation und wir wollen ein Verbundprojekt, was kooperativ ist, und dann wirkt das vielleicht so, als wenn das selbstverständlich wäre. Ja, wir wollen doch alle zusammen das große Ganze bewegen. Und ich will nur daran erinnern, dass das nicht selbstverständlich ist, weil es natürlich auch einen Wettbewerb gibt um eigene Karrieren. Wer publiziert was? Wer hat das Renommee? Wer bekommt die Forschungsgelder und so weiter? Also das ist durchaus verankert. Und dass auch so ein Wiki nicht selbstverständlich ist. Das bedeutet nämlich, dass die Autorinnenschaft in der Regel abgegeben wird, dass Sachen früh geteilt werden, dass man einfach Sachen, die vielleicht unperfekt sind, rausgibt. Und das ist nicht Wissen. Nicht das, was man sonst in der Wissenschaft macht. Das ist, glaube ich, eine Sache, die uns im Alltag sehr viel beschäftigt, so ein Abarbeiten der eigentlichen Folie von Institutionslogik und Wettbewerb. Ich sage das hier die ganze Zeit so abstrakt, aber im Konkreten geht es dann wirklich darum, ist jemand bereit, Zwischenergebnis schon mal zu teilen und bei einem Hub was zu berichten? Wir versuchen ganz stark einfach dafür zu werben und das erlebbar zu machen, dass es funktioniert und dass es besser ist und angenehmer ist. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die will ich nur noch einmal betonen. Das ist das Feedback, was mich mit am meisten freut, was wir häufiger bekommt. Aber es gibt Leute, die kommen zu uns und die sagen, es ist so schön, dass wir hier so einen Kreis haben von wirklich wohlwollenden, kooperativen Menschen, die bereit sind zu teilen, sich gegenseitig zu unterstützen und das größere Ganze in den Vordergrund zu stellen. Und das ist nicht selbstverständlich, und da bin ich sehr dankbar auch für die Leute, die bei uns sind. Das ist das, woran wir eigentlich auch gemessen werden wollen, dass wir das vorleben.
Ich danke dir. Das fühlt sich nach runden Worten meinerseits, deinerseits, unsererseits des Gesprächs.
Ich hoffe. Danke für das Gespräch, Julia.
Danke dir. Ich bin da auf jeden Fall positiv. Für mich waren einige sehr interessante Aspekte dabei und ich denke für einige von den Zuhörenden auch. An der Stelle, wir könnten uns jetzt noch 30 Minuten weiter unterhalten. Ich möchte aber an der Stelle quasi schon fast an das nächste Interview geben oder an die nächste Podcast-Folge, weil die wird in Kürze folgen. Alle, die jetzt zugehört haben, Sie finden in der Beschreibung natürlich all die ganzen Aspekte, über die wir gesprochen haben. Mir bleibt zu sagen, vielen Dank, Rohr, und ich freue mich auf die nächste Folge.